Heute habe ich einen Menschen zu Gast, der mich seit vielen Jahren begleitet. Als Geschäftspartner, als Weggefährte, manchmal auch als Reibungsfläche und ganz sicher als Freund. Wenn man im deutschsprachigen Raum über professionelles Verhandeln spricht, kommt man an Andreas Winheller kaum vorbei. Er gehört zu den Menschen, die Verhandeln nicht nur lehren, sondern wirklich durchdrungen haben. Als Verhandlungsmeister auf LinkedIn teilt er konsequent Insights und ist gemeinsam mit mir Gründer der Gruppe Verhandeln als professionelles Handwerk. Andreas ist Jurist, Mediator, Master in Personalentwicklung, hat sich intensiv mit Neurowissenschaften beschäftigt und wurde am berühmten Program on Negotiation der Harvard Law School ausgebildet. Dort, wo moderne Verhandlungswissenschaft entstanden ist. Und als wäre das nicht genug, hat er zusätzlich die Welt der FBI-Krisenverhandlungen studiert, also genau dort, wo Gespräche manchmal über Leben und Tod entscheiden. Kurz gesagt, wenn Verhandeln ein Handwerk ist, dann gehört Andreas zu den Menschen, die nicht nur den Werkzeugkasten besitzen, sondern auch wissen, welches Werkzeug man wann benutzt. Unsere Geschichte begann vor vielen Jahren ziemlich unspektakulär und gleichzeitig ziemlich typisch für uns. 2010 habe ich Andreas, den ich persönlich noch gar nicht kannte, einfach gefragt, ob er ein Kapitel über das Harvard-Konzept für mein Buch Praxishandbuch Mediation schreiben würde, ohne Gegenleistung, einfach weil ich fand, dass sein Wissen zu wertvoll ist, um es nicht zu teilen. Und er hat zugesagt. Und aus diesem kleinen Moment entstand etwas, das heute über 15 Jahre Zusammenarbeit trägt. Dieses Jahr ist quasi unser Jubiläumsjahr. Und seit 2011 darf ich selbst Trainer in seinem Netzwerk sein. Und wenn wir ehrlich sind, wir sind ziemlich unterschiedlich, was unsere Präferenzen, unsere Verhaltensmuster anbelangt. Und wenn man ihn länger kennt, merkt man schnell, Status im Sinne von Anerkennung durch Qualität und Exzellenz ist ihm wichtig. Und dabei ist Andreas ein eher introvertierter Typ. Mir dagegen sagt man manchmal nach, ich sei, sagen wir mal, etwas expressiver. Das führt dann dazu, dass wir uns gelegentlich auch mal ordentlich aneinander reiben, aber genau darin liegt vielleicht das Geheimnis unserer Zusammenarbeit. Wir diskutieren leidenschaftlich, manchmal hitzig und finden trotzdem immer wieder zusammen. Und warum? Weil wir im Kern dieselbe Überzeugung teilen, dass professionelles Verhandeln die Welt ein gutes Stück besser machen kann. Denn wir verhandeln nicht nur über Preise, nicht nur über Verträge, nicht nur über Konflikte, wir verhandeln vor allem über Beziehungen. Und jedes Gespräch endet auf einem bestimmten Niveau. Und das nächste Gespräch beginnt genau dort wieder. Und deshalb ist es auch so wichtig, Gespräche gut zu beenden. Nebenbei teilen wir noch ein paar weitere Leidenschaften. Wir waren beide Basketballschiedsrichter. Andreas hat es bis in die erste Bundesliga geschafft, ich immerhin bis zur Preseason der zweiten Bundesliga. Und wir wissen also beide, wenn zwei Parteien emotional aufgeladen sind und ein Spiel auf Messerschneide steht, hilft manchmal nur eins. Ruhe bewahren, klare Regeln und ein gutes Gefühl für Menschen. Und wenn wir gerade nicht über Verhandlungen sprechen, dann reden wir gern über Sternerestaurants, guten Wein und darüber, warum Lernen wahrscheinlich die schönste Lebensform ist. Mit seinem aktuellen Buch Zug um Zug Verhandeln im Verlag Frankfurter Allgemeine Buch 225 hat er sich selbst ein Denkmal geschaffen. Ein absolutes Must-Read für alle Verhandlerinnen und Verhandler. Und in dieser Podcast-Folge wird Andreas uns heute mitnehmen in eine Welt, die viele nur aus Filmen kennen. In die FBI-Verhandlungstechniken, also Strategien und Methoden, die ursprünglich entwickelt wurden, um Geiselnahmen und Krisensituationen zu lösen und die erstaunlich viel mit unseren ganz normalen Gesprächen im Alltag zu tun haben. Heute geht es spezifisch um das Behavioral Change Stairway Model. Freut euch also auf ein Gespräch über Strategie, Psychologie, Beziehung und über die Kunst, auch in schwierigen Situationen klug zu verhandeln. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Lieber Andreas, herzlich willkommen bei Negotimotion.
Ja, danke dir, lieber Chris. Und ich freue mich auch auf unser Gespräch heute.
Sehr fein. Ich habe es angesprochen, das Behavioral Change Stairway Model. Was ist darunter zu verstehen, vor allem wenn ich davon noch nie was gehört habe?
Ja, es ist ein Modell, das entwickelt worden ist beim FBI in der Einheit, die sich mit Krisenverhandlungen, ursprünglich Geiselverhandlungen beschäftigt hat. Und die haben intensiv probiert, geforscht, entwickelt, um den Weg zu finden, wie man so eine Krisensituation auflöst mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass niemandem etwas passiert, dass man da heil rauskommt und damit eben die Verhandlungsziele erreicht. Und das ist ein Prozess, der sich über eine gewisse Zeit hingezogen hat, wo man viel ausprobiert hat, auch viel wieder verworfen und wo man am Ende eben festgestellt hat, es gibt ein paar elementare Stufen und diese Stufen, die sind die Grundlage für eine solche erfolgreiche Verhandlung.
Jetzt weiß ich natürlich, es handelt sich um 5 Stufen, die es da gibt. Und wenn du uns da auf so eine Reise mitnehmen würdest, vielleicht auch genau mit diesem Transfer dieser eigentlich FBI-Technik in Fälle, die du im B2B-Bereich erlebt hast, weil das macht es vielleicht auch ein bisschen handhabbarer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja. Also vorneweg mal eines, das ist mir ganz wichtig. Es gibt eine Riesendiskussion über die Frage, inwieweit können wir als Business-Verhandler lernen, ja, von dem, was mein Freund Gary Noesner, der ehemalige Chef der Krisenverhandlungseinheit und viele Mitarbeiter und Polizisten rund um die Welt, was die dort in diesem Bereich machen. Und was mir mal wichtig ist zu sagen, es ist auf der einen Seite extrem gut übertragbar und auf der anderen Seite überhaupt nicht. Fangen wir mit dem letzten an. Überhaupt nicht deshalb, weil es ein komplett anderes Thema und eine komplett andere Struktur von Einigungen ist, über die wir hier sprechen. Und wer behauptet, Geiselnahme wäre ein Business-Deal wie jeder andere auch, der hat eben Business-Verhandeln nicht verstanden. Ja, also diese Strukturierung von Deals, wo es um wertschöpfende Lösungen geht, wo es um Klauseln geht, die bestimmte Bedingungen definieren, an denen dann irgendwelche Leistungen und Gegenleistungen festgemacht werden, diese Implementierung, die Frage, wie man Präzedenzwirkungen nutzt, um über eine gewisse Zeit hinweg, also eine Abfolge in einer strategischen Partnerschaft zusammenzukommen. Das ist etwas, was wir logischerweise von der Polizei nicht lernen können, denn da gibt es keine strategische Partnerschaft. Ja, am Ende von einer solchen Verhandlung mit einem Geiselnehmer ist der Geiselnehmer entweder tot oder im Gefängnis. Und dann habe ich mit dem als Krisenverhandler nicht mehr viel zu schaffen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu dem, was die Menschen, die da draußen Business to Business verhandeln, egal ob im Einkauf, im Verkauf, was die zu verhandeln haben. Das heißt, das ist nicht eins zu eins übertragbar. Aber es gibt eben innerhalb des Prozesses, wenn ich also weiß, was ich erreichen möchte, ja, wenn ich Klarheit habe über meine Ziele, über die Struktur eines guten geschäftlichen Deals, dann gibt es eben eine ganze Reihe von Dingen, die sind eins zu eins gleich. Und das beginnt damit, dass in beiden Fällen Menschen verhandeln und diese Menschen, die sind in ihrem Gehirn von verschiedensten Einflüssen befasst, während sie da in einer solchen Verhandlung sind. Und die Frage, wie man diese Einflüsse konstruktiv für sich nutzt und nicht gegen sich wirken lässt, die sind entscheidend wichtig. Denn wir wissen aus der Entscheidungsforschung heute, dass jede wichtige Entscheidung letztlich im Emotionszentrum des Gehirns getroffen wird. Dort entsteht der Funke. Das ist keine mathematisch-logische Operation in der Großhirnrinde, sondern das ist eine grundlegende Entscheidung zu sagen, ja, ich bin bereit, mich darauf einzulassen. So, und dieses Emotionszentrum, das diesen Entscheidungsfunken setzt, ja, das hat gewisse Spielregeln. Und da es das gleiche Gehirn ist, unabhängig von der Frage, ob wir beide jetzt verhandeln, ob du aufgibst als Geiselnehmer oder ob wir beide verhandeln, wie die Konditionen eines Beschaffens sind. Also diese Frage der wirksamen Beeinflussung und des konstruktiven, zielgerichteten Umgangs mit Emotionen, diese Frage, die ist absolut eins zu eins das Gleiche, solange Menschen mit Menschen verhandeln. Das heißt, was ich immer sage, ist, wir können nicht mit Krisenverhandlungsmitteln unsere geschäftlichen Verhandlungen sehen. Und Chris, du warst ja Teilnehmer beim allerersten Seminar, das ich hier mit meinem Freund Gary Noesner angeboten habe. Deswegen hast du das erlebt. Ich will das nur hier nochmal für unsere Zuhörenden sagen. Ja? Gary Noesner als der größte, anerkannteste Krisenverhandler dieser Welt stellt sich hin und sagt, ich bin kein Experte für Businessverhandlungen. Ich kann euch nicht sagen, wie ihr eure Businessverhandlungen besser verhandelt. Ja, das müsst ihr machen. Da sind andere die Experten dafür. Das ist wichtig zu wissen, weil es mir nämlich zeigt, dass die echten, richtig guten Krisenverhandler wissen ganz genau, was sie können. Die wissen aber auch, wo die Grenze ist. Und die wissen halt, dass es zwei Welten sind, die voneinander lernen können. Ja, Krisenverhandeln reicht nicht aus. Aber, das würde ich auf der anderen Seite wieder sagen, da sind eine ganze Reihe von Werkzeugen im Werkzeugkoffer, die uns, wenn wir nur an der Business School verhandeln gelernt haben, eben fehlen.
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das hat ja auch was mit einer gewissen Demut zu tun, zu wissen, was man kann. Und das ist ganz, ganz essentiell. Und du hast noch ein Wort erwähnt, bevor es nämlich ins Inhaltliche geht, nämlich das war das Wort beeinflussen. Und das hatten wir dort auch, to influence people. Und ich erlebe das immer wieder in Seminaren auch und in Beratungen, wenn ich über beeinflussen spreche, kommen wir schnell auf das Thema Manipulation, was ja ein sehr negativ gefärbter Begriff ist, in Deutschland vor allem. Und da würde mich interessieren, Wie beantwortest du sowas, wenn dir das vorgehalten wird? Denn ich komme immer mit dem Satz, man kann ja nicht manipulieren. Aber ja, wie managst du das Ganze, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer offen sind für das, was jetzt kommt?
Also zunächst mal Beeinflussung. Naja, wir alle beeinflussen ständig jeden anderen, weil wir Menschen ja jetzt nicht alleine auf dieser Erde sind, sondern und auch nicht, also die aller... Wenn ich mich jetzt als Eremit irgendwo in eine Höhle im Wald zurückziehe, ja, und will niemanden mehr treffen in meinem Leben, weil ich mir selber genug bin, dann mag es sein, dass wir vielleicht noch ohne irgendeinen Einfluss drumherum kommen. Aber ansonsten muss man doch ganz klar sagen, wenn wir keine Eremiten sind, ja, dann werden wir in irgendeiner Art und Weise uns mit anderen Menschen zusammen koordinieren müssen. So, und koordinieren bedeutet, dass ich was vom anderen will, dass ich Bedürfnisse habe und versuche, meine Bedürfnisse jedenfalls auch zu befriedigen. Wenn ich das nicht tue, das ist nebenbei schon eine halbe Definition von einer psychischen Krankheit. Ja, wenn ich meine Bedürfnisse alle für nicht wichtig halte und ich stelle die immer zurück und nur die Bedürfnisse der anderen sind wichtig. Ne? Also da wird es dann schon echt heikel. Nein, das ist sehr gesund, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse auch wichtig finden und dass wir sagen, in der Kommunikation mit anderen, also in der Verhandlung, versuche ich original diese Bedürfnisse auch ein Stück weit umzusetzen. Und alles das ist eben Beeinflussung. Ich kann nicht beeinflussen. Schon wenn ich hungrig gucke und nichts sage, einfach nur hungrig auf ein Salamibrot gucke, das der andere auf dem Teller hat, dann ist das ein Einfluss, der den anderen dazu bringen könnte, zu sagen, willst du die Hälfte abhaben?
Ja, das kenne ich.
So, wenn ich da jetzt aber nicht hingucke, dann denkt der auch, oh Gott, der will gar nicht, traut sich gar nicht, der muss richtig hungrig sein, dann kriegt er vielleicht das ganze Brot. Ja, also das muss mir mal einer vormachen, wie ich mit Menschen etwas zu tun haben will, ohne gleichzeitig und immer auch ein Stück weit Einfluss zu nehmen auf die anderen. Die entscheidende Frage ist für mich die Frage, welche Art von Einfluss und die Frage, in welcher Haltung mache ich das? Wenn ich nur meine Bedürfnisse durchsetze, ohne auf Bedürfnisse anderer Menschen in irgendeiner Weise einzugehen, ja, wenn ich sage, ich will meine Bedürfnisse durchsetzen, weil ich bin die Sonne im Universum und der Rest der Welt ist mir egal, dann wird es langsam sozialschädlich. Und dann macht das auch Sinn, dass man sagt, okay, das ist vielleicht nicht die richtige Art und Weise. Aber wenn ich sage, und das ist das, was wir ja professionellen Verhandeln unter Win-Win verstehen, ja, du hast wichtige Bedürfnisse, Chris, ich habe wichtige Bedürfnisse und wir wollen heute versuchen, wie wir die Bedürfnisse, die wir beide haben, so zusammenbringen können, dass wir beide eine Lösung haben, wo wir sagen, können wir sehr gut mitleben. Ja, das passt für uns. Und dafür muss jeder von uns ein Stück weit seine Bedürfnisse wiederfinden. Und das ist Einfluss und das ist konstruktiver und gesunder Einfluss. Da ist überhaupt nichts Schädliches dran. Manipulation ist jetzt etwas, wo ich sage, da gibt es zwei verschiedene Wege. Die einen sagen, jeder Einfluss ist Manipulation. Dann kann man aber auf den Manipulationsbegriff verzichten. Ich halte das für keine sinnvolle Definition. Ja, dass ich sage, ja, Manipulation ist gar nichts Schlechtes, weil wir alle manipulieren ständig und irgendjemanden. Ich halte es da mit meinem Lehrer Rupert Ley. Der hat als Definition immer vorgeschlagen, Manipulation ist die Verhaltensbeeinflussung eines anderen zum nur eigenen Nutzen. Das bedeutet also, wir machen es gar nicht fest an der Art und Weise, weil wir nämlich verstanden haben, Einfluss findet auf so vielen Ebenen statt. Da macht es gar keinen Sinn, bestimmte rhetorische Figuren auszuschalten. Manchmal ist der viel stärkere Einfluss, wenn einer in Tränen ausbricht. Ja, so. Ne? Das heißt also, egal, was für eine Technik ich einsetze, wenn ich es mit der, wir machen es nur an der Absicht fest. Wenn ich die Absicht habe, dass wir beide Teil von Lösung und dass unsere beiden Bedürfnisse akzeptiert sind, dann ist das moralisch in Ordnung. Und wenn ich versuche, einen anderen komplett zu unterwerfen und nur meine Bedürfnisse auf Kosten des anderen zu befriedigen, dann wird es moralisch heikel. Und ich finde das sehr überzeugend, dass genau da die Grenze zu setzen.
Ja, und wenn es moralisch in Ordnung ist, dann ist auch jedes Mittel, solange es legal und wirksam ist, auch recht. weil ich habe eben dieses moralisch wertvolle Ziel, dieses Ziel, jemanden nicht einseitig zu benachteiligen. Und dann sind diese Techniken, auf die wir jetzt eingehen, auch sehr, sehr hilfreich.
Genauso, ja, genauso ist das. Das ist, und das bedeutet eben, wirksame Techniken, andere Menschen zu beeinflussen, sind sogar extremst hilfreich und extremst wichtig. Stell dir mal vor, jetzt beispielsweise ein Gary Noesner, der wäre nicht so gut im Beeinflussen. Da müsste, ihr müsst, ja, wenn der das nicht könnte, also wenn der nicht in der Lage wäre, durch geschickte Kommunikation Geiselnehmer zu beeinflussen, müsste die Polizei viel öfter stürmen. Da würden mehr Geiseln sterben oder verletzt werden, da würden mehr Polizisten sterben und verletzt werden, da würden auch mehr Geiselnehmer. Das wäre lose-lose für alle Beteiligten. Ist das nicht großartig, dass die Krisenverhandler in dieser Welt gelernt haben, so effektiv Menschen zu beeinflussen, damit die eben solche ganz gefährlichen Extremsituationen sehr, sehr oft friedlich lösen können? Ich finde, Einfluss, professioneller Einfluss ist überhaupt nichts Schlimmes.
Absolut. Dann lass uns mal reingehen in die erste Treppenstufe. Magst du die
Ja,
vorstellen?
okay. Also, der Anfang des professionellen FBI-Beeinflussungsmodells ist aktives Zuhören. Und das ist eine Entdeckung, die die gemacht haben, die ein Riesen-Game-Changer war. Früher hat die Polizei sehr stark auf Machtdurchsetzung. Ja, also, ich lasse einen Panzerwagen vorfahren und dann komme ich mit Megafon und sage, ja, wenn du nicht rauskommst, dann komme ich rein und schieße dich tot. So.
Das kennen wir auch gut aus dem
Ja, das
Fernsehen.
kennen wir auch gut aus dem Fernsehen. Ja? Und das hat nicht, ja, und da gibt es ja auch im geschäftlichen Verhandeln genügend Leute, die glauben, dass das genau der richtige Art und Weise ist. Ne? Alle, fahr den Riesenpanzer auf, lad die Kanone durch, schieß auf den anderen drauf. So. Da hat die Polizei, und das ist ja auch erstmal für die Polizei ein natürlicher Weg im Umgang mit Schwerkriminellen. Also, ja, das darf man ja nicht vergessen. Die, die da auf der anderen Seite sind, sind ja Schwerkriminelle. Die haben oft schon Menschen getötet vorher oder vergewaltigt oder weißt du, oder andere schlimme Dinge getan. Ja, das sind ja jetzt keine Sympathieträger. Und die Polizei hat jetzt auch nicht aus Nettigkeit aufgehört, diese sehr dominanten Machtstrategien zu haben, sondern einfach, weil sie im Controlling gemerkt haben, dass sie damit nicht sehr erfolgreich sind. Die haben einfach gemerkt, die Erfolgsquote ist echt schlecht und wir haben zu viele Tote, die wir damit produzieren. Da muss es doch einen besseren Weg geben. Und das ist der Punkt. Und dann kam ein riesen Gamechanger, wo eben die Techniken des aktiven Zuhörens entsprechend eingeführt worden sind in das Krisenverhandeln im FBI. Die kommen ursprünglich aus dem therapeutischen Bereich, die sind entwickelt worden von Carl Rogers und sie sind eingeführt worden, und ich finde das immer, das macht es schön deutlich, sie sind eingeführt worden durch Dr. Mark Webster, kanadischen Psychologen. Und das ist ein Mann wie ein Baum, ja, also wie ein, also wie ein Bär, ja, ein Riesenkerl, der war früher Footballer, dann hat er Wrestling gemacht und dann hat er einen Doktor in Psychologie gemacht. Und dieser Mensch, der schon von seiner imposanten Erscheinung her, ja, also jedem Polizisten dieser Welt, also gehörig Respekt an, ja, also mit Wrestling und Football und dann so, ne, Riesentyp. So, und der hat sich hingestellt, gesagt, Leute, jetzt machen wir was richtig Cooles. Wir hören zu und sind respektvoll und wertschätzend. Und ich glaube, das hätte kein anderer. Wenn, weißt du, wenn so ein Spargeltarzan wie wir beide so uns sich dahingestellt hätten, die hätten wahrscheinlich abgewunken und gesagt, ja, das ist so ein Theoretiker da, ja. Aber der hatte die Street Credibility, ja, dass er sagen könnte, lass uns das mal probieren. Lass uns mal probieren, ob wir nicht mit dem Aufbau von einer engen Beziehung, ob wir damit nicht tatsächlich weiterkommen. Und da ist die Grundlage, aktives Zuhören. Nicht so viele Vorwürfe machen, ja. Chris, hör mal, warum machst du das? Das ist eine saublöde Idee, ja. Da stehen 5 Jahre Gefängnis drauf. Wenn du jetzt noch einem was tust, sind schon 10, ja. Das ist nicht erfolgreich, ne? Das ist nicht erfolgreich. Oder Drohungen machen oder was auch immer. Nee, hat man einfach festgestellt, ist nicht erfolgreich. Also lass mal mit Zuhören, mit aktivem Zuhören probieren. Dahinter steckt nämlich die Idee, dass ich mit aktivem Zuhören dem anderen vermittle, dass ich ihn verstanden habe, ja, dass ich verstanden habe, was ihn bewegt, dass ich auch ein Interesse daran habe, worum es ihm geht. Und das Ding ist halt, wenn ich verstanden habe, was dem anderen wichtig ist, dann kann ich hinterher viel bessere Vorschläge machen. Und vor allen Dingen, und das wird jeder unserer Zuhörer jetzt, wird das am eigenen Leibe, ja, eine einfache Frage. Mal angenommen, jemand kommt und sagt, ja, erzähl mir gar nichts, muss ich gar nicht wissen. Ich weiß sowieso, was gut für dich ist. Und zwar, mach das. Werden erstens, zweitens, drittens. Guck mal, egal wie gut die Argumente sind, aber da sind wir doch schon raus. Wenn einer sagt, ich weiß besser als du, was gut für dich ist, und dafür muss ich dir nicht mal zuhören, ich muss dich nicht mal vorneweg fragen, ja, sondern ich weiß es einfach, ne, weil ich so toll bin, da sind wir doch schon raus. Da sagen wir, der kennt mich gar nicht, der interessiert sich nicht für mich, aber der mal glaubt es besser zu wissen. Und selbst wenn der inhaltlich recht hat, sind wir aus emotionalen Gründen schon voll im Abwehrmodus, ne? Dann wollen wir doch ganz genau irgendwie das Haar in der Suppe finden. Und da finden wir halt immer eins. Und das ist der Hintergrund. Und deswegen eben geht's los mit aktivem Zuhören. Das heißt, bevor irgendwas anderes passiert, demonstriere ich dem anderen Menschen, und das ist 1:1 beim Business genau das Gleiche, demonstriere ich dem anderen Menschen, dass mir nicht egal ist, was ihm wichtig ist, dass seine Bedürfnisse und Beweggründe für mich eine Rolle spielen, dass ich daran interessiert bin, zu erfahren, was genau er sich vorstellt, was er braucht, bevor ich dann hinterher meine ganzen Lösungsideen da eine nach dem anderen losballer.
Das Schöne ist ja, neben dem, dass ich das Interesse zeige, gebe ich ja auch in dem Moment meinem Gegenüber die Möglichkeit, genau zuzuhören und zu reflektieren, was ich da äußere, was er geäußert haben soll. Und dadurch wird das Verständnis ja noch mal verstärkt. Also
Das
insofern
kommt noch
ganz viele
dazu.
Issues.
Das ist jetzt in solchen Krisensituationen gar nicht der entscheidende Punkt, aber im Business natürlich durchaus oft. Da treffen wir regelmäßig auf Leute, die sind nicht gut ausgebildet und lausig schlecht vorbereitet. Ja, die haben sich einfach ganz wichtige Fragen in der Vorbereitung nicht gestellt. Und da kann es ein riesen Gamechanger sein, Chris, du kennst das selber, wenn ich jemanden, ja, der sagt, ich will das. Wenn ich dann einfach mal zurückfrage, okay, helfen Sie mir zu verstehen, wozu ist es für Sie wichtig, dass es genau so läuft? Da erlebt man ganz oft, dass der dann anfängt, ja, körpersprachlich erkennbar, jetzt dem auf den Grund zu gehen, weil die Frage hat er sich noch nie gestellt. Ja, bei ich will das ist er fertig bislang, weil der über Interessen und Beweggründe sich noch keine Gedanken gemacht hat. So, das heißt also, diese professionelle Art des Zuhörens mit dem Zurückspiegeln und nah hinterfragen ermöglicht eben auch, dass ich ja dem anderen helfe, diese gedankliche Klarheit zu kriegen, wenn er sie am Anfang noch nicht hatte.
Die zweite Stufe ist ja die Empathie. Empathy. Und vielleicht einleitend, wir haben ja auch bei einem unserer gemeinsamen Lehrer, dem Dr. Dirk Eilert, gelernt, es gibt die kognitive und die affektive Empathie. Affektiv, ich fühle, was du fühlst, kognitiv, ich sehe, was du fühlst. Und wie spielt das in diesem Modell mit rein?
Also, es gibt ja grundsätzlich, also wichtig ist zuallererst mal Empathie für den anderen zu entwickeln. Das heißt, mitzubekommen, was dem anderen wichtig ist. Ja. Und ein Schüler, also ein kleiner Mitarbeiter von Gary Noesner, der sich heute so ein bisschen aufspielt wie der König des Krisenverhandelns, also Chris Voss, hat ja diese Begrifflichkeit Tactical Empathy bekannt gemacht, ne? Taktische Empathie. Und das macht schon sehr deutlich, also wir sprechen, also Gary Noesner und ich, wir sprechen eher von Strategic Engagement, also von strategisch den anderen mit reinholen. Ja? Tactical Empathy klingt so nach Empathie als Waffe. Und das ist ja auch nicht gemeint. Ne? Es geht ja gar nicht darum, es als Waffe gegen den anderen zu verwenden. Dann sind wir ja wieder in der Haltung, über die wir vorhin gesprochen haben, aus der nichts Gutes kommt. Sondern es geht darum, dass ich eben im beiderseitigen Interesse ein Verständnis dafür entwickle und demonstriere, was dem anderen wichtig ist. Und da gibt es eben diese affektive, also das ist das Einfühlen. Ne? Ich fühle, was du fühlst. Und es gibt das, ich verstehe, was du fühlst. Ja? Oder ich sehe, was du fühlst. Und der Unterschied zwischen beidem ist, dass ich, während ich kognitiv empathisch bin, also sehe, was den anderen bewegt, verstehe, was den anderen bewegt, trotzdem mit meinem Herzblut bei meinen Bedürfnissen bleiben kann. Wenn ich mich aber affektiv einfühle in den anderen, dann richtet sich der aufmerksame Fokus sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse des anderen. Das hast du zum Beispiel oft im Vertrieb, wenn du einen sehr beziehungsorientierte Vertriebler hast. Dann sind die total darauf gedrillt, sich einzufühlen in ihre Kunden. Und dann fällt es ihnen manchmal schwer, selber so eine Selbstbehauptung zu haben. Ich habe zum Beispiel mal eine Situation gehabt, mit der ich mich beschäftigt habe. Da ging es darum, wie kann eine Bank eine geplante Gebührenerhöhung an ihre Kunden weitergeben. Und die hatte die Situation, dass die zwar die Gebührenerhöhung angekündigt hat, aber die ganzen guten Kunden, die haben die größtenteils gar nicht bezahlt, die Gebühren, weil die Bankberater, sobald der Kunde ein bisschen grimmig geguckt hat, sofort gedacht, ja, das kann ich dem Kunden jetzt gar nicht zumuten. Und sofort den Rückzieher gemacht hat, weil die ihre eigenen Bedürfnisse als Bank gar nicht so wichtig genommen haben, sondern voll assoziiert waren mit den Bedürfnissen der Kunden. Die haben also quasi mehr für die Kunden verhandelt als für sich selber. Ne, das heißt, für uns jetzt gerade in der geschäftlichen Verhandlung wieder, das ist in der Krisenverhandlung noch gar nicht so der entscheidende Punkt dabei. Aber weil wir da auch immer noch diese Rückfallebenen haben, die auch aufpassen, selbst wenn ich mich als Verhandler zu eng emotional einlasse mit dem Geiselnehmer, dann habe ich am Ende immer noch den Einsatzleiter und immer noch einen Commander da, der am Ende noch entscheidet, ob gestürmt wird oder ob der erschossen wird. Das liegt jetzt gar nicht an mir. Ja, das ist gar nicht mehr meine Entscheidung. Beim Businessverhandeln ist das noch viel wichtiger, weil es da ja nicht nur darum geht, eine gute Entscheidung zu haben. Ja, Krisenverhandlung ist jede Verhandlungslösung ist eine gute Lösung. Aber im Business haben wir ja einen Spielraum. Und da will ich natürlich nicht nur eine Lösung, sondern eine für mich besonders gute Lösung haben. Und das fällt mir natürlich umso schwerer, je mehr ich mich davon entferne. Ja, mein Lehrer Richard Nukin, ein Harvard-Professor, der hat davon gesprochen in seinem Modell, dass es diese Tension, ja, dieses Spannungsverhältnis gibt zwischen Assertiveness und Empathy. Und was er aber explizit damit meint, ist zwischen affektiver Empathie und Selbstbehauptung, ja? Und dieses kognitive Eindenken in den anderen funktioniert perfekt zusammen mit Selbstbehauptung und dem Nichtvergessen der eigenen legitimen Bedürfnisse.
Und das Tolle ist, das kann man ja auch entwickeln und ausbilden und lernen, diesen Bereich Empathie. Ne? Nicht jedem ist es gleichermaßen stark in die Wiege gelegt. Und das Tolle ist, und das dürften wir ja auch als Mimikresonanz-Mastertrainer mittlerweile lernen, nicht von 0 auf 100, wir haben da schon viel mitgebracht, aber vor allem auch im Bereich des Erkennens im Gesicht, was spielen da möglicherweise für Emotionen eine Rolle, um noch
Ja, hast du
besser
recht.
auf unser
Mimikresonanz ist
Gegenüber
da so eine
eingehen zu
Hilfs,
können?
sozusagen so ein Hilfshandwerk, ne, das einen da nochmal unterstützt. Also gerade diese Ausbildung ist natürlich auch im Krisenverhandeln, im FBI-Krisenverhandeln ganz wichtiger Ausbildungsinhalt. Aber völlig richtig ist das, was du sagst. Ich kann mich entweder auf mein natürliches Talent verlassen, und da gibt es Leute, die sind besser und die sind schlechter in Empathie, aber da werde ich nicht besser. Ja, also da werde ich nicht richtig gut. Wenn ich richtig gut werden will, dann muss ich es eben lernen, dann muss ich verstehen, dann muss ich die Signale kennen und erkennen. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich richtig, richtig gut werden, weil ich dann eben nicht limitiert bin auf das Talent, das jetzt in meinen Genen liegt oder das ich in meiner Sozialisation als Kind mitbekommen habe, sondern weil ich dann tatsächlich aus jeder Erfahrung selber noch ein bisschen besser darin werden kann, zu erkennen, was den anderen bewegt. Von daher ist diese Empathie nichts, was man hat oder nicht hat, sondern das ist ein ganz normaler Trainingsinhalt und Verhandlungstrainer, die gut ausgebildet sind, die sollten das auf dem Zettel haben und das sollte Teil von Training sein.
Ja, absolut. Und da spielt ja auch so ein Ticken weit, was dieses Sensible angeht, auch die dritte Stufe, der Rapport eine gewisse Rolle. Und ich fand das total spannend und gebe dann direkt wieder an dich ab. Dieses Thema Rapport heißt ja im Einklang zu sein. Und es gibt ja Maler und Tapezierer, die kleben Tapeten auf Rapport, also diese Blümchentapeten. Und wenn eine abgeschnitten ist an der Schnittkante, dann muss natürlich die andere Tapete so geklebt werden, dass das
Ja,
Ganze ein.
es gibt da zwei Fachbegriffe, die gehen in eine ähnliche Richtung. Das eine ist der Begriff Rapport, der kommt so ein bisschen, also der ist auch klassischerweise in dem Behavior Change Stairway Model drin. Der kommt vom Hintergrund stärker aus dem NLP, also neurolinguistischen Programmieren. Und der bezeichnet so auch im Einklang sein, ja, dieses kommunikative Vertrauensverhältnis. Der andere Begriff, der ist stärker aus der Psychologie in die Krisenverhandlungen rein, ist der Begriff Bonding. Ja, Bonding. So, und Bonding ist jetzt wirklich man könnte auch sagen, das ist ein Herzrapport. Ja, also das ist die unmittelbare emotionale Verbindung von zwei Menschen als Menschen. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt dabei. Ich begegne mir hier nicht in irgendeiner professionellen Rolle. Es ist nicht der Einkäufer und der Verkäufer. Es ist nicht der Polizist und der Geiselnehmer, sondern es sind zwei Menschen. Ja, es ist Andreas und Chris. So, und diese zwei Menschen bauen als Menschen miteinander eine Connection auf. Und das ist jetzt eine der wesentlichsten Erkenntnisse, dass das Fundament ist für jede erfolgreiche Beeinflussung des anderen, weil eben die Forschung zeigt, dass dieser Entscheidungsfunke im Emotionszentrum passiert und in dem Moment, wo die Beziehung negativ, wo sie misstrauisch beäugt wird, die ganzen Einflussmethoden alle nicht wirken. Das heißt also, der Grad an Vertrauen oder an Bonding ist eine Voraussetzung dafür. Auch hier wieder, alle, die jetzt gerade zuhören, die Zuhörer draußen, das haben wir doch alle schon erlebt. Situationen, wo jemand schöne, tolle Argumente bringt und wir denken uns in uns, ja, das klingt alles gut, aber ich glaube dir kein Wort, mein Freund. Ja? Und das ist genau das, was passiert, wenn wir versuchen mit Einflussmethoden, weil wir die einfach nur als Techniken gelernt haben, aber ohne die Vertrauensgrundlage, ohne das Bonding Einfluss zu nehmen. Dann kommt beim anderen zwar kognitiv an, ja, das klingt alles ganz gut, aber emotional sind wir da auf Widerstand. Das heißt, um uns auf jemanden einlassen zu können, brauchen wir ein Grundvertrauen und brauchen wir ein Mindestmaß an psychologischer Sicherheit. Und deswegen, ja, und das kennen wir im Extremfall. Wenn wir jetzt extremst gute Freunde haben, mit denen wir viele Jahre zusammen sind, ich meine, wir sind ja auch sehr, sehr gut befreundet, da brauchst du oft gar keine Argumente mehr. Ja, da reicht es zu sagen, Chris, mach das, ist gut. Und da sagst du, ja, Andreas hat mir das total überzeugend, ja. Da ist überhaupt kein einziges Argument, außer dass das Argument ist, die Beziehung ist so, dass ich weiß, der andere würde mir nichts raten, was schlecht für mich ist und deswegen kann ich mich drauf einlassen. Und das ist der riesen Gamechanger gewesen, den die Polizei gelernt hat, dass sie einfach mit guten Gründen nicht durchdringt, solange die Vertrauensbasis nicht da ist. Und dass deswegen der Aufbau der Vertrauensbasis Ziel Nummer eins ist. Denn jetzt nochmal zurück zu den Krisenverhandlungen. Das ist ja eigentlich rational betrachtet eine ziemlich einfache Sache. Ja, also rational betrachtet könntest du, also wenn wir wirklich Spock wären, ne? Also Commander Spock vom Vulkan, so ohne Emotionen und alles, dann wären wir nach einer halben Minute fertig. Weil eine Krisenverhandlung hat im Prinzip folgendes Business-Thema. Ja, Chris, gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du legst die Waffe weg. Und ne, lässt alle Geiseln frei, legst die Waffe weg, kommst mit erhobenen Händen raus, lässt dich gefangen nehmen. Oder Nummer zwei, wir kommen rein und schießen dich tot. Ja, dann bist du halt am Ende tot, das wäre blöd. Wäre es nicht besser zu leben, als zu sterben? So, das ist de facto die Frage, um die es geht. Und wenn nicht, die gibt es auch, Leute Suicide by Cop machen wollen, ne? Also die sich umbringen wollen, aber wollen das quasi mit dem Riesenabgang. Ja? Leider hat das zugenommen. Aber wenn das nicht die Motivation ist, für jeden anderen, und Menschen haben einen echt existenziellen Überlebenswillen, ja, kommt dann irgendwann durch, ja klar will ich nicht sterben. So, das heißt, eigentlich logisch betrachtet ist die Verhandlung schnell fertig. Denn mehr gibt es nicht zu verhandeln. Nein, wir machen auch keine Kompromisse. Ja, das vielleicht, das muss ich ja noch sagen, ja. Dieses Never Split the Difference Buch, ne, von Chris Foster. Never Split the Difference. Ja, klar, muss der keine Kompromisse machen in seinem Leben. Weil da sind vier Geiseln und die musst du alle rausgeben. Du kannst nicht sagen, Andreas, ja, ich gebe dir zwei, aber die anderen zwei, die will ich noch behalten zu vergewaltigen. Da werden wir uns nicht drauf einigen. Ja? Das gibt's nicht, sondern du musst exakt alle vier rauslassen und du darfst keinem was tun. Und das ist das einzig akzeptable Ergebnis in den Krisenverhandlungen. Nur, das ist ja genau der Punkt, bei uns im Business ist halt anders. Bei uns im Business, da gibt's eben einen Raum und in dem Raum ist schon die Frage, wie kommen wir uns gegenseitig entgegen? Ja? Und da wird's ohne sich entgegenkommen, wird's eben nicht gehen. Und da ist es dann nochmal sozusagen wichtiger, weil ich den anderen ja nicht nur überzeugen muss, dass eine Einigung für ihn besser ist als die Nichteinigung, sondern ich muss ihn innerhalb des Verhandlungsspielraums auch noch überzeugen, dass ein für mich jetzt attraktives Ergebnis für ihn immer noch akzeptabel ist. Das heißt also, im Businessverhandeln haben wir es sogar, was die Inhalte angeht, sehr viel schwieriger, die Überzeugungsarbeit zu leisten. Das heißt, da brauchen wir also umso mehr Bonding und nicht, wie manche sagen, weniger. Weil zu glauben, nur weil wir eine badehandtuchgroße Excel-Tabelle haben, ne, wo also ganz viele Zahlen rein und dann rechnen wir das und so weiter, ja, so funktioniert menschliches Entscheiden nicht. Und wer bereit ist, sich mit aktueller Forschung zu beschäftigen, der wird genau das sehen. Ja, Forschung ist am Ende emotional Und alles andere kommt danach. Dagegen finden wir gute Gründe für jede noch so dumme Entscheidung, die wir getroffen haben.
Und wenn wir über aktuelle Forschung sprechen, dann sprechen wir ja auch zwingend über die nächste Stufe. Und die heißt dann auch tatsächlich Influence, to influence people. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ja auch so ein Herzensgebiet, in dem du auch unterwegs bist, das da eine ganz
Ja,
große
genau.
Rolle
Also
spielt, nämlich das
Influence,
Framing
da
unter
geht es jetzt
anderem.
wirklich darum, konkrete Einflussmittel zu haben. Das, was am bekanntesten ist, womit man sich auf jeden Fall schon mal beschäftigen sollte, ist die Forschung, die es dazu gibt, Psychologie des Überzeugens. Das ist sicherlich so ein bisschen die führende, ja, mit der das losgegangen ist, ja, wo sieben, genau, ne, Robert Cialdini.
Cialdini.
Wo ne, das neue Buch heißt jetzt auch Influence und so, also wo dann neuerdings jetzt acht Prinzipien identifiziert werden. Das ist aber noch nicht alles. Es gibt noch eine Vielzahl mehr. Ich habe das mal zusammengetragen für die Seminare, die ich mit Gary Noesner mache und bin da auf etwas mehr als 30 gekommen, ja, in meiner Influencing Toolbox, wie ich das Modell nenne. Das ist dann nochmal eine etwas größere Verästelung. Das zeigt aber, wie viele verschiedene Möglichkeiten zum Einfluss wir haben. Und da geht es darum, als Verhandler möglichst viel im Werkzeugkoffer zu haben. Denn schau, die meisten von uns denken, dass das, was uns am meisten überzeugt, auch den anderen am meisten überzeugt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Zahlen, Daten, Faktenmensch sind, dann laden wir besonders viel Zahlen, Daten, Fakten ab, ne? Weil wir uns gar nicht vorstellen können, dass man anders überzeugt sein könnte als durch eine Excel-Tabelle. So, und in der professionellen Verhandlungsführung ist jetzt ganz entscheidend wichtig zu verstehen, dass der andere ziemlich sicher anders ist als ich. Das heißt, dass es sein kann, dass meine Lieblingsinstrumente des Einflusses auf ihn auch gut wirken, aber vielleicht auch nicht. Und dann ist es eben wichtig, mehr im Werkzeugkoffer zu haben, damit ich, wenn ich jetzt feststelle, ah, ich komme nicht richtig beim anderen an, so richtig überzeugt ist er nicht, damit ich nicht einfach das gleiche Mittel und dann immer weiter und immer weiter, sondern damit ich einfach flexibel sage, dann probieren wir was anderes aus. Probieren wir Storytelling oder probieren wir irgendwelche Framing-Techniken aus, ja? Oder ob eine Metapher vielleicht jetzt hier die Sache auflösen könnte oder viele, viele andere der Techniken.
Das ist quasi eine Toolbox, die man einfach zur Verfügung haben sollte. Und das kennen wir ja auch aus der Resilienzforschung, diesen Regelkreis, zunächst mal sich um den Kontext zu kümmern, was ist da und was brauche ich, dann zu schauen, welche Werkzeuge habe ich. Das ist ja dann hier wesentlich, dass ich viele Werkzeuge habe, um dann in eine Art Feedback-Achtsamkeit zu gehen, okay, ist das wirksam, gibt es noch wirksameres Werkzeug oder nicht? Und dann steige ich entweder aus oder gehe wieder, wie hat sich der
Eine
Kontext
der
verändert und
wesentlichsten
mache weiter.
Unterschiede zwischen Verhandlungsmeistern und Menschen, die so ein kleines bisschen ausgebildet sind in Verhandlungen. Du glaubst irgendwann erstmal, wenn du ein bisschen ausgebildet bist und vielleicht dann noch nicht richtig gut, dann glaubst du, hast die Welt im Griff. Ja? Habe ich jetzt verstanden? Na, habe ich verstanden, wie das geht? Weiß ich jetzt. Ja? Machst du Mittel 1, 2 oder 3? So. Und dann gehst du vorerst erstens, zweitens und mit drittens öffne ich die Tür. Und dann gehst du ganz sicher davon aus, das ist der richtige Weg. Kenn den Weg zum Ziel. Und das ist halt ein gefährlicher Fehlschluss. Weil wenn man sich das genauer anguckt, dann ist Kommunikation viel komplexer, weil der andere viel weniger fassbar ist. Ja? Der andere wird unbewusst beeinflusst durch so viele Dinge, die er biografisch erlebt hat, durch so viele tiefsitzende Erfahrungen, schöne, nicht so schöne, durch Werte und ähnliches. Und selbst wenn ich jemanden gut kenne, so gut kenne ich ihn nicht. Das heißt, für Profis ist der entscheidende Schritt, dass sie verstehen, dass ich niemals weiß, wie etwas wirkt, bevor ich es gesehen habe. Das heißt, ich kann nie sicher sagen, wenn ich etwas tue in einer Verhandlung, was ist die Wirkung, sondern es ist alles nur Probehandeln und ein Versuch.
Und deshalb ist es auch so wichtig, da draußen treiben sich auch einige Leute rum, die denken, sie wären ein Verhandlungsmeister, aber sind das nicht. Und das sind genau die, die dann in ihren Posts äußern, wenn du ein guter Verhandler sein willst, dann musst du es so und so machen. Und das ist ja das wirklich, was wir auch lernen. Vorsicht vor Methodismus. Jede Verhandlung, jeder Kontext ist für sich zu betrachten und dann brauchst du
Ja,
einfach diese
absolut.
Werkzeuge
Und
und Vielfalt und
weißt
Flexibilität.
du, ich sage da immer, wer nur einen Hammer in seiner Werkzeugkiste hat, der wird ziemlich nasse Füße kriegen beim Wasserrohrbruch. Ja, ein Hammer ist ein super Werkzeug. Und da kann man ganz viele Situationen toll mit lösen. Ne? Also ist ganz empfehlenswert, wenn man ne, zum Beispiel irgendwelche ja, Baumhäuser bauen will oder sowas. Ja, das ist ein Hammer, ganz empfehlenswert. Aber für ein Wasserrohrbruch eben nicht. Und das ist der entscheidend wichtige Punkt. Also je mehr Werkzeuge ich habe, je flexibler ich von meinem Vorgehen bin, desto besser kann ich mich auf die verschiedensten Verhandlungspartner und Situationen anpassen. Dann komme ich nicht über. Du kennst die Diskussion, schwierige Verhandlungspartner, ja? Schwierige Verhandlungspartner, ne? Dann kriegst du Bücher und Seminare, Umgang mit schwierigen Kunden. Das Problem ist, dass da steckt ja drin, das wäre eine Eigenschaft des Kunden, schwierig zu sein. Und das ist halt ein ganz großes Missverständnis, weil das ist ja gar nicht der Kunde, der schwierig ist. Guck mal, du hast ja selber gesagt, wir beide sind sehr unterschiedlich. Das heißt, Kunden, die für dich echt schwierig sind, sind für mich zum Teil wirklich nicht nur akzeptable Kunden, sondern teilweise Lieblingskunden. Das heißt, die Schwierigkeit ist ein Schnittstellenthema. Die Schwierigkeit ergibt sich aus dem sich miteinander andocken und einen gemeinsamen Grund, für, also eine Basis miteinander finden. Ja, und da ist es halt so, wenn ich, weil die Menschen verschieden sind, wenn ich flexibel bin, wenn ich gelernt habe, mit viel Werkzeug und mit viel Flexibilität unterwegs zu sein, dann kann ich mich an die verschiedensten Leute auch anpassen. Und da sind wir wieder eins zu eins beim Krisenverhandeln, weil da können wir halt nicht sagen, Quotenrechnung, ja. Also ich ja den zweiten Kunden konvertiere ich, ne? Und dazwischen, da kann ich halt, ja gut, bei der, da kann ich nichts mehr, ja, kann ich sagen, tut mir leid, du bist jetzt leider, du bist so ein ganz komischer Geiselnehmer. Da hat jetzt die Geisel leider Pech gehabt, die muss jetzt erschossen werden, weil da mit dir kann ich, das merke ich schon, ne? Das gibt nichts. Ja? Das ist ja keine Herausforderung, sondern von denen können wir lernen, dass du mit jedem Menschen auf dieser Welt, das ist das, also jetzt jeder, der uns gerade zuhört, ne, und vielleicht denkt, oh, ich habe aber einen ganz schwierigen Kunden oder ich habe einen ganz schwierigen Chef. So, jetzt überlegen wir mal, welche Situationen machen uns die Krisenverhandler der Polizei vor? Da hast du einen Menschen, der hat echt eine schlechte Kindheit gehabt, kommt, ja, hat vielleicht irgendeinen Nazi, ja, Einstellungshintergrund, der hat Crack geraucht, ja, gestern irgendwie zwei Leute ermordet und heute zum Frühstück eine Oma verspeist, nachdem er sie vergewaltigt hat. So, und jetzt sitzt er da. Das ist nicht der, also ich würde es mal so formulieren, der ist wahrscheinlich minimal schwieriger als Gesprächspartner, als jeder Kunde, der jetzt einer unserer Leser kennt, ja? So. Und wenn die Polizei das doch schafft, mit dem ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das dazu führt, dass ich den Einfluss nehme, dass ich den zur Kooperation kriege, dann bedeutet das, dass wenn ich dieses Werkzeug lerne, übe, beherrsche, dass ich dann, also mit den normal schwierigen Menschen, die so in meinem Leben unterwegs sind, wo die wenigsten Crack geraucht haben vor der Verhandlung und auch die allermeisten noch keine Ermordung hinter sich, so, da kommt man mit denen, kommt man doch klar. Das ist doch, es wäre doch gelacht. Ja, von daher, wenn das jemand noch nicht kann, heißt das nicht, dass man das nicht kann, sondern dass er es noch nicht kann oder sie es noch nicht kann. Und dann ist, finde ich, heute genau der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, das zu lernen.
Absolut. Und vor allem, wenn die Beziehung wichtig ist, dann lohnt es eben auch unfassbar, diese, du hast es genannt, Schnittstellenarbeit, ja, vorzunehmen. Und zu dem Thema habe ich auch in Bälde, in einer der nächsten Monate, wird die Folge dann kommen mit dem Marc Teuschner, ein Interview, der ja Lizenzinhaber ist des Teammanagement-Systems von Margerissen McCann. Und da geht es eben auch um diese Thematik der Schnittstellenoptimierung zwischen den Menschen, weil, und das finde ich eine ganz wichtige Botschaft,
Absolut.
kein Mensch
Absolut.
ist
Und
per
das
se
ist,
falsch,
ja, und das
nur
ist
weil
ein
er anders
wunderbares
ist.
Modell. Also, sollte unbedingt wieder also sollte man wieder einschalten. Das ist ein ganz wunderbares Modell, das sich ja auch vor allen Dingen, wir nutzen das ja auch für die Verhandlungen, eignet, dieses Teammanagement-System, um eben Kommunikationstypen schnell zu unterscheiden und schnell zu verstehen, welche unterschiedliche Ansprache verschiedene Leute brauchen. Und da gibt es ja Modelle, die sind, sagen wir mal, etwas weniger gut geeignet oder etwas zwielichtiger, und dann gibt es aber auch besser begründete, so, und das geht damit eben sehr gut. Und damit schaffe ich die Voraussetzung, um dann auf die fünfte Stufe zu kommen. So, die fünfte Stufe klassischerweise ursprünglich hieß Behavioral Change. Ja, deswegen heißt das Ganze Behavioral Change Stairway Model. Davon hat sich Gary Nussen aber lange schon verabschiedet, weil da ein völlig falscher Eindruck entsteht. Das ist ja kein therapeutisches Modell. Ne? Es geht ja nicht darum, wirklich Verhaltensweisen zu verändern, also Menschen zu helfen, Rauchen aufzuhören oder sowas. Ja, nebenbei, Fun Fact, diese Stufen sind auch ein ganz wichtiger Punkt für eine Coaching- oder therapeutische Unterstützung, aber dafür ist das Modell ja nicht gemacht, ja, sondern es geht darum, eine kooperative Lösung zu finden. Und deswegen spricht Gary in diesem Modell heute auf der fünften Stufe von Kooperation. Mit Kooperation ist gemeint, eine Lösung zu finden, die die Bedürfnisse beider Seiten angemessen berücksichtigt, sodass man eine Lösung finden kann, mit dem beide gut leben können.
Mensch, Andreas, viel, viel Input natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wir gehen auf die Zielgerade zu. Und ich möchte mich ganz, ganz arg bei dir bedanken für diese Erläuterung und auch für die Praxisbeispiele und auch für das Wissen, das du hier geteilt hast. Das ist ja alles nicht selbstverständlich, weil wir verdienen auch unser Geld damit, dieses Wissen zu teilen. Aber es muss ja auch eingeübt werden und du hast vorhin dieses Verstehen auch so betont. Und jetzt gibt's ja diesen Satz, kennen ist nicht können, und deswegen mache ich mir gar keine Sorge, Wissen zu teilen, weil das Einüben,
völlig richtig,
das weißt ist du, ja nochmal
genau
ein
der
wichtiger
Punkt.
Schritt.
Ich sage immer, Verhandeln ist keine Wissenschaft, weil in der Wissenschaft zählt Wissen. Verhandeln ist ein Handwerk. So. Und du kannst dir Bücher darüber durchlesen, ja, wie man ein Rohr abdichtet. Du kannst dir YouTube-Videos anschauen, wie man ein Rohr abdichtet. Das heißt noch lange nicht, dass wenn du dann da hinkommst, dass du das 1:1 souverän hinkriegst. Das heißt, Wissen alleine zählt beim Verhandeln gerade gar nichts, sondern unsere Performance beim Verhandeln hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Wenn es drauf ankommt, unter Druck. Und dieses Verhalten unter Druck, das ist nicht dasselbe. Und wir treffen immer wieder Menschen, die können Bücher darüber schreiben, wie man gut verhandelt. Aber wenn es drauf ankommt, können sie halt nicht verhandeln. Dann können sie halt die Techniken nicht abrufen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass in der Zeit, in der wir leben, das Wissen noch der große geheime Punkt ist. Sondern im Gegenteil, ich glaube, es ist wichtig, das Wissen so breit zu streuen wie möglich, wie wir das tun, damit Menschen sehen, welche Möglichkeiten sie alles noch haben. Ja, eine Chance erkennen, was sie alles noch besser kennen können. Und dann geht es darum, dass sie es lernen müssen und da wären wir ja dann immer noch für gebraucht.
Welche Frage hättest du dir vielleicht noch von mir gewünscht? Und welche Antwort magst du auf die Frage gerne noch geben?
Eine Frage, die ich immer ganz wichtig finde, ist die Frage, was davon oder funktioniert das denn nur bei der Polizei oder funktioniert das nur im Geschäft oder darf ich das auch zu Hause machen? Und ich finde das nämlich ein ganz entscheidend wichtiger Punkt. Für mich geht es beim Thema Verhandeln nicht nur darum, bessere Konditionen auszuhandeln oder ein Zehntel Cent noch irgendwie beim Einkauf von einer Schraube runterzuholen, ja, sondern wenn wir uns den angucken, worum es beim Verhandeln geht. Nämlich, dass wir versuchen, durch Kommunikation eine Lösung zu finden, die für uns beide akzeptabel ist und beide Bedürfnisse hinreichend berücksichtigt. In einer Situation, wo wir mal unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann sehen wir, dass wir ständig zu Hause verhandeln. Mit unseren Partnern und Partnerinnen, mit unseren Kindern, mit unserer Familie, mit unseren engen Freunden. Und die gleichen Techniken, das ist der Vorteil. Wenn man ja die Machttechniken, ja, einen Panzerwagen und dann auf den anderen eindreschen oder sowas, das würde ich eher nicht empfehlen zu Hause.
Zu Hause
aber,
schwierig.
Weißt du, ist es nicht tröstlich? Ist es nicht echt tröstlich, wenn man lernt, dass das sich aufmerksam zuhören, respektvoll miteinander umgehen, wertschätzen, zurückmelden, miteinander die Lösungen herausarbeiten, dass das der Weg ist, wie man die besten Verhandlungslösungen erzielt. Und das bedeutet, gutes Verhandeln ist nicht nur ein Weg zu einem besseren Preis, weil er nicht auf Kosten von anderen geht, sondern es ist auch der Weg, wie wir bessere Beziehungen führen, weniger Konflikte haben, insbesondere mit den Menschen, die uns wirklich wichtig sind.
Tolles Schlusswort. Vielen Dank. Danke, danke für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Und
danke.
Auf noch viele gemeinsame Jahre.